Lob und Dank sei dem Herrn, auch für diese herrlichen Lieder. Bald wird es soweit sein, dass wir begleitet mit himmlischer Musik dort singen werden. Und da werden auch die Nichtmusikalischen auf der Harfe spielen. Wird schön sein. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Wohl dem, der dann mitsingen, der mitspielen kann. Ja. Wohl dem, der eingehen wird zu des Herrn Freude und bei ihm sein wird alle Zeit. Amen. Man kann es nicht deutlich genug sagen, nicht in die Herzen tief genug hineinrufen, lasst uns dem Herrn ganz und gar dienen, ihm glauben, ihm folgen, ihn lieben, ihm gehorchen und den Weg mit ihm bis ans Ende gehen, bis wir wirklich vom Glauben zum Schauen kommen, bis wir innerlich die selige Gewissheit haben, dass wir wirklich dabei sein werden, wenn er wiederkommt.
Amen.
Dass nicht der geringste Zweifel zurückbleibt in der ehrlichsten Stunde unseres Lebens, in der wir mit uns vor dem Angesicht Gottes ins Gericht gehen, uns vor ihm prüfen und ehrlich sind mit uns vor ihm. Wenn dann in dem Augenblick seliger Friede und Gewissheit da ist, dass wir mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen, Gemeinschaft mit ihm haben, mit ihm wandeln und er mit uns ist, dass wirklich alles harmonisch übereinstimmt und nicht 1% Unsicherheit zurückbleibt, dann können wir singen, mir ist's wohl, mir ist's wohl in dem Herrn. Es muss so weit kommen, wirklich so weit kommen, dass es uns völlig wohl wird in dem Herrn. Und dass allen wohl wird, die um uns herum sind. Dass sie spüren, dass wir von Gott gesegnet worden sind. Nicht nur davon sprechen. Ob Lieder, ob Wort Gottes, alles dient dazu, oder zwei Hauptsachen. Die eine ist, dass wir Gott darin ehren und verherrlichen. Die andere, dass wir angesprochen werden, korrigiert, zurechtgebracht werden, bis wir tatsächlich dahin kommen, wo Gott uns haben möchte. Was die beiden Lieder betrifft, die gesungen wurden, möchte ich aus Offenbarung 21 nur einen Vers lesen. Offenbarung 21, Vers 22. Einen Tempel sah ich nicht in ihr, also in der Stadt, denn Gott, der Herr, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und nicht des Mondes zu ihrer Erleuchtung, denn die Herrlichkeit Gottes spendet ihr Licht und ihre Leuchte ist das Lamm.
Amen.
Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit in sie hinein. Zum zweiten Lied aus Offenbarung 15, Offenbarung 15, von der Schar, die am kristallenen Meer ist, die den Sieg errungen hat über das Tierbild und die Namenszahl, steht dann in Vers 3, Offenbarung 15, Vers 3, sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, mit den Worten, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Es gibt herrliche Bibelchen, Gottes Wort in der Gesamtheit ist ja herrlich. Aber wenn wir so die Stellen lesen, die uns die Vollendung vor Augen führen, wenn wir beim Herrn sind, wenn alles, der ganze Kampf, unsere Laufbahn beendet ist und wir dann bei dem Herrn sein dürfen, singen und spielen mit Harfen Gottes in der Hand und nicht mehr zurückdenken können an all die Not und das Leid, das hier auf Erden war, sondern das Alte wird vergangen sein und alles wird neu geworden sein. Wenn wir solche Stellen lesen, dann durchzieht uns ein Heimweh und wir wünschten, es wäre schon so weit, dass wir diese Erde verlassen können. Ich hoffe nur, dass wir schon losgelöst wurden, wie der Liederdichter singt, von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus, hin.
Amen.
Auf das Wort, das Bruder Schmidt gelesen hat, kommend aus Johannes 15, ein ernstes Wort, das einerseits betrüben könnte, ein ernstes Wort, das andererseits froh stimmt. Betrüben diejenigen, die vom Herrn weichen, die nicht in ihm bleiben und nicht in seinem Worte bleiben. Und ich meine, gerade hier in diesem Text wird uns die Wichtigkeit gezeigt, dass wir in seinem Worte bleiben, um in ihm bleiben zu können.
Amen.
Wer nicht in seinem Worte ist oder bleibt, kann nicht in ihm sein und bleiben. Wer das einmal begriffen hat, dass das Wort vom Herrn nicht trennbar ist, er ist das Wort, im Anfang war das Wort. Wer aus dem Wort herausgeht, geht aus ihm heraus. Er schneidet sich selber von der Zufuhr der Kraft und des Saftes ab. Manchmal verstehen die Leute uns nicht, und auch wenn Paulus so die Briefe schreibt und auch hier unser Herr mahnt, wenn wir die höchste Bedeutung auf das Wort legen, dass wir darin bleiben, damit übereinstimmen und dass wir jede Deutung, die uns vom Wort wegnimmt, die ja eigentlich eine Fälschung ist, denn das Original ist das Wort, und jede Deutung ist eine Fälschung. Und wenn uns das Original durchdrungen hat und wir dann nicht anders können als mahnen, dann tun wir es im Namen des Herrn, weil wir doch das Resultat wissen und kennen. Wer vom Worte abweicht, schneidet sich selber vom Herrn ab. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,
Amen.
Das ist doch die Bedingung.
Ja.
Und so möge uns der Herr wirklich Gnade schenken, dass wir in seinem Worte bleiben und uns sein Wort nicht verdrehen lassen, wie es seit dem Garten Eden auf Erden geschieht, dass die Schlange das Wort Gottes nahm und ein wenig anders darstellte und schon war es nicht mehr das Original, sondern eine Fälschung. Und zwar eine fromme Fälschung. Und der Tod, der Stachel des Todes, war in der ganzen Sache. Im Wort, im Originalwort, ist das Leben. In der Deutung ist der Tod. Ist der Tod. Und deshalb kommt es wirklich darauf an, im Worte zu bleiben. Und damit bleiben wir auch in dem Herrn. Diese Bibelstelle aus Johannes 15 hat mich an das Wort erinnert, das Bruder Russ las, aus Jeremia Kapitel 17, wo genau derselbe Vergleich gezogen wird von einem Menschen, der sich auf sich verlässt und seinen Arm zu einer Macht sehen oder machen möchte. Und dann in Vers 7 steht: Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Es gibt eine Stelle in Sprüche: Verlass dich nicht auf deinen Verstand und auf eigene Klugheit, sondern verlass dich auf den Herrn. wir müssen uns auf den Herrn verlassen.
Amen.
Unsere eigene Klugheit wird uns irreführen,
ja,
und wird uns zum Schluss als Toren dastehen lassen. Denn was vor der Welt weise ist, ist vor Gott Torheit.
Ja.
Und hier will Gott ja zu uns reden und Leute aus uns machen, die Verbindung zu ihm und seinem Worte haben,
ja,
und alles andere einfach ablehnen. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt,
ja,
und dessen Zuversicht der Herr ist. Nicht eine Lehre, nichts, und der Herr ist. Der gleicht einem Baume, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Bache hin ausstreckt. Da, wo die Feuchtigkeit herkommt, da, wo alles belebt wird, wo es genährt wird, dahin sollen die Wurzeln gehen, damit Frucht gebracht wird, auch in dürren Tagen und wenn die Hitze über uns kommt. Der Unterschied zwischen den Reben, die abgeschnitten werden und dann verdorren, und dem Text, den wir hier in Jeremia lesen, ist doch der: Ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der wirklich vom Herrn gepflanzt ist, die Pflanzung unseres Gottes, so steht's ja im anderen Propheten, der trägt Frucht, auch in dürren Tagen, der bleibt mit dem Herrn, mit dem Weinstock verbunden und nimmt aus ihm den Saft, den er benötigt, und er grünt und blüht und trägt Früchte auch in dürrer Zeit. Wenn wir durch eine dürre Zeit hindurchzugehen haben, und das stimmt, das geben wir alle zu, dennoch sehen wir, dass Gott Frucht in jeder Weise schenkt, gewirkt durch den Geist in uns, gewirkt durch die Verkündigung, die sich dadurch ausdrückt, dass viele Menschen zum Herrn kommen. Frucht in jeder Weise. Geistesfrucht, Seelenfrucht, was auch immer. Wer von Gott gepflanzt wurde, der bringt Frucht. Anders kann es nicht sein. Und hier in Johannes 15, die Stelle, wo es heißt, dass sie weggeworfen werden, man fragt sich dann wirklich, welch einen Sinn es gehabt haben soll, dass die Rebe überhaupt im Weinstock war, wenn sie nicht bereit ist, sich beschneiden zu lassen. Denn darauf kommt es ja an.
Ja.
Ihr müsst mal in einen Weinberg gehen und nicht nur zur Erntezeit, sondern im Frühjahr, wie alles beschnitten wird, damit der Saft nicht in die wilden Triebe dorthin geht und dass nichts aus allem wird.
Ja.
Es wird beschnitten, und zwar kräftig, dass einem Angst und Bange werden könnte und der Laie fragen müsste: Ja, Moment mal, hier ist doch alles jetzt ringsrum abgeschnitten. Wo soll da noch Frucht hervorkommen? Ja, gerade weil alles so radikal runtergeschnitten wird, dann kommt die gewaltige Frucht. Und dazu sind wir hier, dass er, der Weingärtner, einfach beschneidet.
Ja.
Er tut's ja nur zu unserem Guten.
Amen.
Damit Frucht hervorkommt.
Ja.
Nicht in wilde Triebe schießt, die uns zu Kopf steigen, sondern in die wahren Triebe, wo es uns zu Herzen geht.
Amen.
Möge Gott mit uns sein, ist unser aller Wunsch. Ich möchte noch aus 1. Chronik 16 lesen. Da war ein herrliches Wort, das ich heute Vormittag nicht gelesen habe, und ebenso aus 5. Mose 8. Hier in 1. Chronik 16 von Vers 34 möge es uns zur Anbetung stimmen, zum Lobpreis. 1. Chronik 16 von Vers 34. Preiset den Herrn, denn er ist freundlich, ja ewiglich wehret seine Güte, und betet: Hilf uns, du Gott unserer Hilfe. Bringe uns wieder zusammen und rette uns aus den Heiden, damit wir danken deinem heiligen Namen und deines Lobpreises, uns deines Lobpreises rühmen. Und dann kommt's. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott hat das ungehorsame Volk zerstreut. Er sammelt sie zu einem bestimmten Zweck, im Gehorsam zu seinem Wort. Ja. Ungehorsam, Verstockung und Ablehnung führt zur Zerstreuung. Ja. Glauben, Gehorsam führt zurück zum Herrn. Amen. Und er will uns zurückbringen, so wie Israel in das natürliche Land der Verheißung zurückkehrt, weil Gott mit ihnen etwas vorhat, so führt der Herr die neutestamentliche Gemeinde in das Wort der Verheißung für diese Zeit hinein. Und unser Glaube wird im Gehorsam in diesen Verheißungen Gottes verankert, damit Gott erfüllen kann, was er zugesagt hat. Aus 5. Mose, dem 8. Kapitel, 5. Mose, Kapitel 8, möchte ich von Vers 3 lesen. 5. Mose 8 von Vers 3. So demütigte er dich, denn und ließ dich Hunger leiden, dann aber speiste er dich wieder mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich zur Erkenntnis zu führen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was vom Munde des Herrn ausgeht. Amen. Unser Herr hat in der Bergpredigt ja dieses Wort geführt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern wirklich von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Die Bedeutung des Wortes kann nicht überbetont werden. Gott tut alles gemäß seinem Worte, und alle, die er zum Dienst gerufen hat, die tun, was er geboten hat, gemäß seinem Worte. Wir haben keinen eigenen Plan und kein eigenes Programm. Wir sind selbst ein Bestandteil des Planes Gottes für diese Tage, für unsere Zeit. Aber es heißt hier doch in einer wunderbaren Weise, dass Gott gnädig ist, dass er sich unser erbarmt, wie er sich des Volkes Israel auch immer wieder neu angenommen hatte. So demütigte er dich, denn und ließ dich Hunger leiden, dann aber speiste er dich wieder mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben. Und jetzt kommt der Höhepunkt dieser Sache. Um dich zur Erkenntnis zu führen. Man muss dann erkennen, worum es geht, warum Gott tut, was er tut. Um dich zur Erkenntnis zu führen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und aus seinem Munde geht sein Wort hervor. Amen. Aber in seinem Worte ist Gottes Kraft. Wenn er sagt, es werde, dann wird's. Amen. Wenn er spricht, die Erde bringe hervor, dann bringt's hervor. Wenn er sagt, es komme jetzt Manna vom Himmel, dann kommt Manna vom Himmel. Und wenn er sagt, Mose, schlage den Felsen, ich werde Wasser hervorströmen lassen, dann braucht Mose den Felsen nur zu schlagen und dann strömt Wasser hervor. Amen. Gottes Wort und Gottes Kraft sind immer zusammen. Und auch wir müssen einfach damit rechnen, dass das Reich Gottes nicht in Worten allein besteht, sondern in der Kraft. Wie viele von uns werden sich jetzt dessen bewusst, dass wir nicht nur hier sind, um Gottes Wort zu hören, sondern dass wir hier sind, um Gott in seiner Kraft zu erleben, dass das gehörte Wort an uns Kraft Gottes werden kann. Paulus sagte und schrieb an die Römer und die Korinther, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren gehen. Aber denen, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft.
Amen.
Eine Gotteskraft. Nicht mehr deine Anstrengung oder meine, sondern tatsächlich Gotteskraft. Und das möchten wir ja auch erleben. Dann heißt es hier weiter, in diesem Text, in 5. Mose Kapitel 8, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt und so weiter, dann in Vers 4, die Kleider, die du anhattest, haben sich nicht abgenutzt und die Füße sind dir nicht während der 40 Jahre geschwollen. Besonders wenn Leute älter werden, dann merken sie es. Wenn sie dann zum Arzt gehen, dann sagt er, ja, sie müssen ihre Füße hochlegen. Nicht? Habt ihr schon mal gehört? Wenn man älter wird, dann gibt es solche Ratschläge bei den Ärzten. Ja, aber das brauchten die damals nicht. Ob alt oder jung. Sie brauchten keinen Schuster. Sie brauchten keinen Schneider. Sie brauchten keinen Arzt. Sie brauchten keinen Bäcker. Sie brauchten gar nichts. Gott war mit ihnen.
Amen.
Der Anzug blieb neu. Gebügelt, 40 Jahre lang. Die Schuhe waren geputzt in der Wüste. Nichts war, nirgendwo ein krummer Hacken, ein Absatz. Alles war in Ordnung. Und die Bibel sagt, während den 40 Jahren hat sich nichts abgenutzt. Und ich glaube es.
Amen.
Ich glaube es. Gott kann Festigkeit geben.
Ja.
Den Menschen und das, was sie anhaben und dem, was sie anhaben. Amen. Doch unser Gott ist ein herrlicher Gott.
Amen.
Wir müssen einfach Gott mal wirken lassen und ihn nicht durch unseren Unglauben einkreisen und wie der Engländer sagen würde, limitieren, sondern einfach ihm mal zutrauen, dass er allen Raum und alle Zeit unter Kontrolle hat. Und er spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Dass er das ganze Weltall erfüllt. Und so werden auch wir erleben, was wir noch nicht erlebt haben, dass Gott uns seine Treue so beweist, dass wir beschämt, aber dankbar von dannen gehen werden. Ich lese es noch einmal, und zwar Vers 4. Die Kleider, die du anhattest, haben sich nicht abgenutzt, und die Füße sind dir während dieser 40 Jahre nicht angeschwollen. Und jetzt kommt's wieder. So erkenne denn in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, ebenso dein Erzieher ist, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Schon wieder geht es ums Erkennen. Gott lässt Dürre, Gott lässt Hunger kommen, dann bewässert er und speist wieder. Und dann führt er uns vor Augen, was er an seinem Volke getan hat. Er führt uns vor Augen, was er an uns getan hat. Und dann kommt eben wieder dieser Sinn und Zweck. So erkenne denn in deinem Herzen, nicht in deinem Kopf, sondern in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, ebenso dein Erzieher ist. Was schreibt der Mann Gottes an die Hebräer? Jeden Sohn, den er liebt, den straft, den züchtigt er. Ihr Väter, ist es nicht ein großer Schmerz, wenn Söhne missraten und nicht hören? Ist es nicht uns ein Schmerz gewesen, als wir züchtigen mussten? Aber weil wir sie liebten, haben wir's getan. Wir wollten nicht, dass sie wilde Triebe werden, sondern dass sie tatsächlich geformt werden. Der Herr will uns nicht nur zu Söhnen und Töchtern machen. Er will nicht nur Erlöser sein. Er will unser Erzieher sein. Er lässt uns wissen, ich nimm euch in meine Schule. Ich möchte euch so haben, wie ich euch haben möchte. Und dann muss Erziehung dazukommen. Und manchmal gibt es bei der Erziehung ja auch mal hinten drauf. Und das gehört in der Tat dazu. Jetzt einen Vergleich. Wir als Menschen sind immer schnell bereit, den anderen zur Rechenschaft zu ziehen, in die Schranken zu weisen. Aber wenn andere uns in die Schranken weisen wollen, dann ist es ein bisschen unangenehmer. Aber sagen wir es ruhig offen. Nicht einer erzieht den anderen, sondern der Herr, unser Gott, ist unser Erlöser.
Amen.
Wir sind sein Volk, Söhne und Töchter Gottes. Und weil er es gut mit uns meint, hat er keinem von uns das Erziehungsrecht übertragen. Was schreibt Paulus?
Ja.
Ihr habt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter. Zuchtmeister würde man sehr schnell finden, nur den Stall mit den Pferden nicht. Aber die Zuchtmeister wären bald da. Der Herr selber ist der Zuchtmeister.
Ja.
Er ist unser Erzieher.
Amen.
Und deshalb kommen wir unter sein Wort, um uns ansprechen zu lassen, damit wir erzogen werden, bis der Mensch Gottes vollkommen dasteht, ausgestattet mit allem, was Gott uns geben und was er in uns sehen möchte. Er begründet es hier und sagt, ebenso dein Erzieher ist, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Und im Hebräerbrief ist da noch die Hinzufügung, mit dem er es gut meint. Und wir dürfen von Herzen glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Und dann kommt Vers 6. Und befolge die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Die Furcht Gottes ist der Anfang aller göttlichen Weisheit. Wenn ein Mensch Ehrfurcht vor Gott und seinem Worte hat, dann ist der Anfang schon gemacht und der Herr wird Gnade zur Fortsetzung geben. Als ich hier den dritten Vers bis zu Ende las, dass Gott Hunger kommen ließ und dann Speise gab, habe ich unwillkürlich an Amos Kapitel 8 denken müssen, ein uns allen sehr bekannter Text. Amos Kapitel 8, Vers 11. Hier steht geschrieben, wisset wohl, ich werde Tage kommen lassen, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Da will ich einen Hunger ins Land senden, doch nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören.
Amen.
Durch Mose ließ Gott uns sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes, von allem, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und das ist ja sein Wort.
Ja.
Gott sandte Hunger, aber er gab auch Speise, um den Hunger zu stillen. Wenn Gott für die letzten Tage verheißen hat, einen Hunger in das Land zu senden, dann muss er Vorsorge getroffen haben, um diesen geistlichen Hunger zu stillen, so wie er damals Vorsorge getroffen hat. Ich lese es gern noch einmal. Wisset wohl, es werden Tage kommen. Heute, wenn unser Herr hier wäre, dann würde er sagen, heute ist diese Schrift vor euch erfüllt worden. Gott hat einen Hunger in das Land gesandt. Ich habe es hier ja schon in irgendeinem Gottesdienst gesagt, als ich von dieser letzten Missionsreise zurückkam und zum Schluss dort in Nairobi predigte ein Pfingstbischof, auch mit, ihr wisst ja, dem umgedrehten Kragen, viele Dinge passen mir nicht, aber Gott wird sie noch alle passend machen. Er hat mich nicht zum Schulmeister bestimmt, sondern tatsächlich sein Wort zu verkündigen. Aber dieser Mann, der hat ein Zeugnis gegeben und ich reiche mir nicht diese beiden Blumen oder einen Strauß als Bouquet. Aber der sagte wörtlich, Bruder Frank, wir hatten die größten Evangelisten aus Amerika hier. Wir hatten auch euren großen Mann aus Deutschland hier. Und es kamen zigtausende zu den Versammlungen. Aber nichts ist übrig geblieben. Das waren seine Worte. Nichts ist übrig geblieben. Nachdem die Show zu Ende war, war alles zu Ende. Ja. Und dann sagt er, als du im letzten Jahr hier warst und nur zweimal predigtest, seitdem hat sich unsere Gemeinde verdoppelt. Und dann sagt er noch etwas. Er sagte, du wirst von unseren Leuten entweder als Prophet bezeichnet, ja, ich sage, das bin ich nicht, aber das hat er so gesagt, oder als wandelnde Bibel. Ja, ich sage, das möchte ich schon eher sein, eine wandelnde Bibel. Aber Gott hat uns beides gegeben, das prophetische Wort. Wir brauchen keinen Propheten mehr. Gott hat nur verheißen, dass einen Propheten wie Elia senden wird vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Oder will mir etwa jemand sagen, dass er noch einen verheißen hat? Ich gebiete einem solchen Menschen zu schweigen oder den Saal zu verlassen. Hier an dieser Stätte wird Gott und Gottes Wort nicht gelästert. Hier wird's verkündigt und so geglaubt, wie es geschrieben steht.
Amen.
In der Hand des Herrn, in Offenbarung Kapitel 1, Vers 20, waren nur 7 Sterne, nicht mehr und nicht weniger. Amen. Nämlich die 7 Engel für die 7 Gemeinden. Amen. Und alles andere sind Schwindler und Betrüger und nicht von Gott gesandte Knechte. Das, ja, Amen, Bruder Kehr, so ist das, so ist das. Da mag jemand sagen, ist das nicht hart? Überhaupt nicht. Da sollte man die größte Keule nehmen, die es gibt, und den Leuten richtig eine drüber ziehen, damit sie zu Verstande kommen. Nun werdet ihr fragen, ist das noch Verkündigung des Wortes? Merkt ihr nicht, dass der Eifer des Herrn mich verzehrt? Wisst ihr nicht um die Verantwortung, die man vor Gott hat? Mit einer solchen Verkündigung weltweit und dann zuschauen muss, wie der Leib des Herrn zerrissen wird. Der eine kommt und sagt, da kommen noch 7 große Männer, die Gott gebrauchen wird. Einer wird schwarz sein, einer weiß, einer gelb und dann haben sie all die Rassen, die klar. Ihr glaubt ja gar nicht, was alles da vor sich geht und wie viele kommen und manches andere sagen. Wir haben auf nichts mehr zu warten als auf eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes, damit Gottes gehörtes und geglaubtes Wort, das in unseren Herzen ist, lebendig werden kann und der Allmächtige sich im Leibe Jesu Christi voll und ganz offenbart. Wir brauchen keinen Mann mehr, der eine Show vorführt. Wir brauchen den lebendigen Gott, der sich uns allen offenbart. Und dann ist uns allen geholfen. Was natürlich die geistliche Speise betrifft, so soll sie ausgeteilt werden in der Zeit der Hungersnot. Wir haben es heute schon von Josef betrachtet. Gott hat immer Wege und Mittel gehabt. Und ich möchte speziell bezogen auf Matthäus 24 ist es wohl doch deutlich sagen, auch um meiner geliebten Brüder willen, die Anteil an der Verkündigung haben. Es ist nicht ein Ein-Mann-System, sondern alle Brüder, die in dieser Zeit am Worte dienen, haben Anteil an der gleichen Verkündigung. Sie teilen dieselbe geistliche Speise aus, nämlich, dass uns von Gott für diese Zeit in der Gesamtheit geoffenbarte Wort Gottes. Wir verkündigen das Wort im Licht der göttlichen Offenbarung, wie es uns zuteil geworden ist. Wenn ihr nun von einem treuen und klugen Knecht geschrieben steht, du liebe Zeit, Gott möge doch Hunderte und Tausende treue und kluge Knechte haben. Dumme haben wir doch genug. Dann möge der Herr doch ein paar Kluge haben, die nicht klug sind in sich selber, sondern auf die man vielleicht herabschaut, aber bei Gott in Gnaden sind und das Wort des Herrn tragen. Hier trägt doch nicht nur einer, hier tragen alle. Es ist eine Zusammenarbeit. Und zwar eine Zusammenarbeit in der göttlichen Liebe. Nicht, dass einer über den anderen bestimmt und sagt, du tust das und du gehst dorthin, sondern jeder ist seinem Herrn verpflichtet und bekommt von ihm die Weisungen und hat seinem Dienst nach dem Teil, wie Gott es ihm zugedacht hat. Und dann braucht nicht einer den Platz des anderen einzunehmen. Dann genügt es, wenn jeder den Platz einnimmt, auf den Gott ihn gestellt hat.
Amen.
Ich sagte vorhin zu Bruder Russ, ob er nicht nach Finnland fliegen wollte, denn jedes Jahr bin ich an einem Wochenende dort, an einem einzigen Wochenende, hier bin ich so oft, in Zürich so oft, manchmal in Österreich und in den umliegenden Ländern und dann in den fernen Ländern. Wenn man dann in den Kalender hineinschaut, dann wird's einem ein bisschen übel. Die Zeit ist ausgefüllt. Dann sagte Bruder Ross ganz demütig, das ist nicht meine Aufgabe. Nicht, dass ich mich darüber gefreut habe. Ich hätte mich gefreut, wenn er geflogen wäre. Ich hätte mich gefreut. Aber das ist hoch zu schätzen, wenn ein Mann Gottes sagen kann, das ist nicht meine Aufgabe. Seine Aufgabe ist hier. Und in der ganzen Welt sind die Namen Bruder Russ und Bruder Schmidt bekannt. Ich habe gestaunt. In Lumbumbashi haben mir die Brüder gesagt, grüße ganz herzlich Bruder Russ und Bruder Schmidt. Und überall fragen sie mich, wie es ihnen geht. Alle Brüder, die in den verschiedenen Ländern schon am Wort gedient haben, finden hier ihren Platz und werden Anteil an der Verkündigung haben. Die Sache ist nicht für uns reserviert, die ist für uns alle da, für den ganzen Leib des Herrn. Und ich möchte, dass sich alle Brüder wohlfühlen und dass der Herr sich wohlfühlt und das ganze Volk Gottes sich wohlfühlt, dass wir alle gemeinsam das Werk des Herrn tun. Denn die Zeit ist kurz und das Kommen des Herrn ist nahe. Er wird dafür sorgen, dass alles zur rechten Zeit in rechter Weise getan wird. Auch habe ich mich gefreut über das Singen und Spielen. Ich sage es auch von vorne. Alle, die ihr zu uns kommt, wir sind doch schon in den Augen Gottes eine große Familie. Wir haben uns nur recht spät kennengelernt. Wir haben nicht gewusst, wie viele Söhne und Töchter Gottes auf der Erde zerstreut sind. Aber wir möchten, dass sich alle wohlfühlen, dass sie sich zu Hause fühlen. Es mag manches anders sein in der äußeren Gestaltung eines Gottesdienstes, aber das Wort und der Geist, die Lehre, ist immer dieselbe, wohin man kommt. Die Versammlungen in Russland sind anders als die in Afrika und die von dort anders als die in Indien und unsere hier wieder anders. Da kann eine gewisse Prägung sein, die ist unabhängig von allem. Aber eins haben wir gemeinsam, und das ist Gottes heiliges Wort.
Amen.
Ich werde es nie vergessen, als ich zum ersten Mal in Indien predigte, 1964, da ließen mich die Brüder nicht mit Schuhen auf die Plattform und sagten, du musst deine Schuhe ausziehen. Ja, ich sagte, weshalb? Ja, du betrittst doch die Plattform. Ja, ich sag, und? Muss ich dann barfuß gehen? Und dann sagten sie, ja, kennst du das Wort nicht? Ja, ich sage, ich hoffe, ich kenn's. Mose musste seine Schuhe ausziehen, als er in die Gegenwart Gottes trat. Und wenn du jetzt hier in die Gegenwart Gottes trittst, dann musst du deine Schuhe ausziehen. Ja, ich sage, wenn das so ist, dann bitteschön. Und wie gesagt, Schweißfüße habe ich ja nicht. Also war das alles sehr gut und Gott hat gesegnet. Man fügt sich in den Ablauf hinein. Wenn das so gewünscht wird, dann wird das so gemacht. Ich weiß, einmal in Griechenland, da habe ich doch tatsächlich im Gottesdienst nicht aufgepasst und habe ein Bein übers andere getan. Ja, die Versammlung war kaum zu Ende. Und dann wurde ich ermahnt und gesagt, wenn das noch einmal passiert, dann kannst du nicht mehr predigen. Denn unsere Leute glauben nicht, dass ein Mann ein Bein übers andere legen darf. Ja, ich sage, dann stelle ich sie nebeneinander. Das kann ich ja auch. Nicht? So muss man sich irgendwie fügen und schicken. Genau wie Paulus. Danke, Bruder Kier. Genau. Aber die Verkündigung ist immer die gleiche. Äußerlich können Unterschiede sein. Aber innerlich und was das Wort betrifft, ist alles gleich. Gott segne uns alle aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen.